Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Jan Edo Albers, Bürgermeister von Jever. Er ist mit einem kleinen Bruder aufgewachsen, 2,5 Jahre jünger. In einer Familie, in der über Politik nicht nur gesprochen wurde, sondern in der Politik zum Alltag gehört hat. Sein Vater war stellvertretender Bürgermeister von Jever. Und nach dem Frühstück saß die Familie oft noch zusammen am Tisch. Da gab's Tee und Geschichten aus dem Rathaus. Heute ist er selbst Bürgermeister der Stadt, in der er geboren wurde. Und er sagt von sich, dass er diesen Weg sehr zielstrebig gegangen ist. Ich bin Olaf Brinkmann, herzlich willkommen, Jan Edo Albers bei Mensch Bürgermeister. Schön, dass Sie da sind.
Moin, Herr Brinkmann. Freut mich.
Moin. Herr Albers, wenn jemand morgens um 8 Ihr Büro im Rathaus betritt, was würde ihn an Ihrem Arbeitsplatz vielleicht überraschen?
Na, ich denke, die Häufchen, die sich da immer noch befinden, obwohl man ja eigentlich am Abend vorher alles abgearbeitet haben soll, aber das gelingt nun nicht mal im Ausnahmefall, würde ich behaupten.
Also gibt es immer stapelweise Papier bei Ihnen, oder?
So sieht das aus, ja. Ich habe wieder Vorlagesystem und natürlich kommen Sachen zum Unterschreiben rein und dann wird das erstmal beiseite gelegt, weil wieder was Wichtigeres kommt und das am Abend freizuräumen ist ausgeschlossen.
Sie haben als Kind beim Tee nach dem Frühstück gehört, was Ihr Vater von seiner politischen Arbeit erzählt hat. Gab es da einen Moment, in dem Sie gedacht haben als Kind, das möchte ich später einmal machen? Oder war das eher ein Gedanke, der später kam?
Der Gedanke kam eigentlich später. Das hat mich immer fasziniert, wenn er so erzählt hat. Und das hat offensichtlich nachhaltig Eindruck hinterlassen. Aber die Entscheidung oder diesen Moment, den gab es dann erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Können Sie noch sagen, wann das war?
Das ist später gewesen. Das war im Rahmen des Referendariates. Da habe ich dann festgestellt bei Praktika und in der Ausbildung, dass ich da tatsächlich die juristische Tätigkeit mit dem politischen Interesse, was ich eben von Kindheit an habe, auch gut verbinden kann in der Position des Hauptverwaltungsbeamten hier in einer Stadt. Natürlich am liebsten in meiner Heimatstadt. Und ich bin sehr glücklich, dass das so am Ende gekommen ist.
Genau, Sie sagen ja von sich, ich bin durch und durch Jeveraner. Was bedeutet Ihnen denn diese Verwurzelung in Ihrer Heimatstadt?
Ja, das hat natürlich eine sehr enge Bindung sozusagen, die dann da ist, zu den Orten, über die ich dann mitentscheiden darf, wo ich Veränderungen herbeiführen darf, weil ich eigene Erfahrungen mit diesen Orten vielfach ja gemacht habe, dort eben groß geworden bin. Und auch zu den Menschen eine enge Verbindung. Viele kenne ich von Kindheit an oder sie sind mir im Laufe des Lebens über den Weg gelaufen. Das ist ein Vorteil, weil man dann dieses berühmte Netzwerk hat und mal auch relativ zügig durch ein Telefonat zu unkonventionellen Lösungen kommen kann. Aber es hat auch eine Kehrseite, denn Sie müssen manchmal eben auch Leuten, die Sie gerne mögen und die Sie gut kennen, sagen, nein, das geht so nicht, wie du dir das vorgestellt hast. Ja. Das ist also mitunter auch ein bisschen schwierig.
Okay. Ihr zweiter Vorname Edo zieht sich durch die Familie. Ihr Vater hieß Edo, Ihr Sohn heißt Edo Alexander. Der Name geht auf den letzten männlichen Regenten des Jeverlandes zurück. Wenn man so einen Namen trägt, fühlt sich das manchmal ein bisschen an wie so eine kleine historische Verpflichtung?
Also es spricht erstmal dafür, dass da in der Familie eine enge Verbundenheit und ja, Traditionsbewusstsein sozusagen da ist, aber eben auch eine enge Verbindung der Familie zu der Stadt Jever, weil sonst kommt man ja auf solch eine Idee gar nicht erst und vor allem eben auch zur Geschichte der Stadt. Also das spürt man schon und das ist etwas, was mich dann auch zusätzlich motiviert. Das will ich so auf jeden Fall sagen. Beispiel, wenn ich außerhalb des Oldenburger Landes mich vorstelle, dann muss ich den Namen Edo immer erklären. Dann sage ich immer, das ist die friesische Kurzform von Eduard. Und das kommt dann eben vom letzten männlichen Häuptling Jevers. Und wenn ich dann auch noch erzähle, dass ich inzwischen der Bürgermeister dieser Heimatstadt bin, dann merkt man schon, wie cool das eigentlich ist. Und ich bin dann doch manchmal auch ein bisschen stolz. Ja.
Jetzt machen wir eine Zeitreise in Ihre Kindheit. Da haben Sie oft Urlaub in Kärnten gemacht, weil Ihr Vater aus Klagenfurt stammt. Wenn Sie heute an diese Zeit denken, was taucht da zuerst vor Ihrem inneren Auge auf?
Als erstes denke ich dann an die frühere Kindheit, wo ich als kleiner Junge gemeinsam mit meinem Bruder dann immer rechtzeitig abends in unserer Pension wieder da sein musste, egal wo wir vorher hingefahren sind, damit wir gemeinsam mit dem alten Bauern die Kühe eintreiben konnten von der Weide. Und er hatte dann für mich immer, und den hat er mir später dann auch mal geschenkt, so einen alten Bauernhut. Und er hat gesagt, du bist der junge Bauer. Und das war natürlich für mich eine ganz einprägsame Geschichte. Und das war auch bei meinen Eltern ganz klar. Also da konnten sie auch mit massivem Widerstand rechnen, wenn ich da nicht rechtzeitig da war. Und das ist dann meistens auch gelungen. Und ein zweites Bild, was mir sofort vor Augen ist, ist die Situation im Strandbad am Ossiacher See, wenn ich dann da auf der Matte lag und dann mit dem Buch hinübergeschaut habe auf den großen Berg, den grünen Berg der Gerlitzen. Und das war immer so ein Moment, wo man dann zur Ruhe kommt und wo ja auch ein Heimatgefühl dann über die mehr als 3 Jahrzehnte dann zwangsläufig entstanden ist.
Und ich habe gehört, dass Sie bis heute eine besondere Schwäche für Kaiserschmarrn haben. Gibt es noch ein Gericht, das Sie sofort wieder in diese Kindheitsurlaube zurückversetzt?
Ja, die Marillenknödel, das ist also dieses Duo, das war, Sie merken immer, süß ist also ganz wichtig für mich an der Stelle. Und die Marillenknödel, das war immer so die Krönung, die sind nicht so leicht zu machen. Deswegen gab es die nicht so oft, Kaiserschmarrn konnte man öfter kriegen. Ja. Und das waren dann die beiden Highlights, eigentlich in jedem Urlaub.
So, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, im Jura-Referendariat haben Sie gesagt, ich möchte einmal Stadtdirektor oder Oberkreisdirektor werden. Das ist ja ein ungewöhnlicher Plan. Was hat Sie denn damals so sicher gemacht, dass dieser Weg genau der richtige ist?
Der Moment, wo mir das klar geworden ist, war in der Vorbereitung auf das erste Staatsexamen. Haben wir ein Repetitorium gemacht und da hatte ich einen Lehrer, sage ich jetzt mal so, der war total begeistert von dem Thema Verwaltungsrecht. Und da kamen mir dann so viele Dinge so bekannt vor, weil dann ging es um Bebauungspläne, Bau, Linien, Baugrenzen. Und das sind genau die Begriffe, die mein Vater immer benutzt hat von seiner politischen Tätigkeit im Stadtrat. Und da habe ich gemerkt, das ist eine interessante Materie. Und aus den Praktika wusste ich eben auch, welche Möglichkeiten die Verwaltung sozusagen hat. Und dann habe ich gedacht, da verbinde ich das Politische mit der spannenden Materie des Verwaltungsrechts in dieser Funktion als Hauptverwaltungsbeamter und kann eben auch ganz konkret gestalten, meine Heimatstadt oder eben den Landkreis gestalten. Und das hat mich dann damals dazu bewogen zu sagen, ich will nicht Rechtsanwalt werden, ich möchte genau das machen. Und dann gab es noch eine Begebenheit, die dann ganz entscheidend für den weiteren Gang war. Die haben in der Zeit, wo ich im Referendariat war, die Entscheidung getroffen auf Landesebene, es gibt nicht mehr die Zweigleisigkeit, das heißt also den ehrenamtlichen Bürgermeister und den hauptamtlichen Stadtdirektor, sondern zukünftig den eingleisigen hauptamtlichen Bürgermeister. Ja. Und damit war für mich klar, ich muss über die politische Schiene in diese Funktion reinkommen, weil der Bürgermeister ja zukünftig politisch gewählt wird, also unmittelbar und nicht der reine Verwaltungschef ist.
Im Vorgespräch haben Sie uns gesagt, Sie versuchen, sich so wenig wie möglich durch Ihr Amt verändern zu lassen. Wie merkt man denn selbst eigentlich, ob man sich durch so einen Job verändert?
Ja, vor allen Dingen durch die Menschen aus der unmittelbaren Nähe, also Familie und Freunde, da merkt man schon und kriegt man das vielleicht auch mal deutlich aufs Brot geschmiert, wenn man dann privat etwas zu selbstbewusst auftritt oder so etwas. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich schon auch sehr genau darauf achte, wie ich selber auftrete, wie ich wirke. Also ich versuche auch mich selber dann immer im Blick zu behalten. Das habe ich von meinem Vater übernommen. Der hatte gesagt, er hat sich immer neben sich gestellt bei Reden und hat sich selber sozusagen beobachtet und ihm sich selbst zugehört. Und das ein bisschen so praktiziere ich das auch. Und dann merke ich schon auch, wenn ich dann vielleicht mal anders reagiere als früher oder als ich das auch selber möchte. Und dann spürt man vielleicht auch die ein oder andere Veränderung.
Kommunalpolitik ist ja oft sehr konkret. Wenn Sie jetzt morgens ins Rathaus kommen, woran merken Sie als erstes, heute wird ein typischer Bürgermeistertag? Sind es die Stapel in Ihrem Büro oder woran merken Sie es?
Weniger die Stapel. So weit komme ich eigentlich dann gar nicht. Wenn ich ins Rathaus komme, dann habe ich mir morgens immer zurechtgelegt, was ich eigentlich machen will, was unbedingt jetzt anliegt, was geklärt werden muss. Mhm. Sobald ich ins Sekretariat reinkomme, ist dann dieser Plan dahin, weil dann steht da jemand, der was will, oder die Sekretärin sagt, der und der hat angerufen und das müssen wir jetzt machen, und mein ganzer Plan ist über den Haufen geworfen. Wenn das passiert, dann weiß ich, es ist ein typischer Tag.
Gibt es eine Entscheidung aus Ihrer Amtszeit, bei der Sie gemerkt haben, jetzt wird's wirklich ernst, jetzt trägt meine Unterschrift Gewicht?
Ja, richtig ernst geworden ist es letztendlich während der Corona-Pandemie. Da habe ich schon gemerkt, welche Verantwortung ich für viele Menschen dann auch habe, einerseits mit Blick auf meine Kolleginnen und Kollegen im Rathaus, aber andererseits auch bei der Umsetzung der Corona-Bestimmungen im alltäglichen Leben der Menschen. Also alltäglich war es ja nun leider gar nicht. Da mussten wir ja gucken, wie können wir die Beschränkungen umsetzen. Das Ordnungsamt war unterwegs, da haben wir uns abgestimmt. Sind wir da besonders streng oder können wir uns einen gewissen Spielraum erlauben? Und das war eine herausfordernde Zeit, und man spürt dann die Verantwortung. Also da wurde es richtig ernst. Und wenn ich jetzt an eine Unterschrift denke, die eben besonders relevant war und wo ich dann auch gedacht habe, gut, das ist jetzt so ein echter Meilenstein, dann war das vor gar nicht allzu langer Zeit die Unterschrift unter einem Kaufvertrag, wo wir die Kückensbrache dann erworben haben und damit als Stadt eben ganz konkret direkt am Rande der Innenstadt eine Entwicklungsmöglichkeit in die Hand bekommen haben. Und ich hoffe sehr, dass wir damit dann auch wirklich etwas Positives bewirken können. Also das war dann so ein Moment, wo so eine Unterschrift eben so bedeutsam geworden ist. Mhm.
Gab es auch einen Moment, wo Sie abends nach Hause gekommen sind und gedacht haben, heute war Bürgermeister wirklich schwer? War das die Zeit Corona oder?
Das war die auf jeden Fall. Aber das Schlimmste, was mir passiert ist, und das war also wirklich grausam, das war, wo ich den Kolleginnen und Kollegen mitteilen musste, dass eine sehr junge Kollegin mit dem Motorrad verunfallt war, also tödlich verunfallt war. Mhm. Das war besser, man muss das nicht erleben. Und da habe ich gedacht, so hat man sich das dann nicht vorgestellt, wenn man so als sonniger junger Mensch dann anfängt und Bürgermeister werden will. Da denkt man eben an diese politischen Dinge und nicht an diese menschlichen Schicksale, mit denen man dann auch umzugehen hat.
Das glaube ich. Ein Bürgermeister ist ja auch jemand, der viel mit Menschen zu tun hat. Kommt es denn vor, dass Sie auf der Straße angesprochen werden mit Ideen, Anliegen oder auch Kritik? Wahrscheinlich ja, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich hätte mir das allerdings früher viel, viel schlimmer vorgestellt, in Anführungsstrichen. Okay. Also das wird gar nicht so oft in Anspruch genommen. Allerdings dann auch sozusagen ohne Rücksicht auf Verluste, wenn ich mit den Kindern unterwegs bin oder so. Das ist dann völlig egal. Da ist dann das Anliegen eben ganz, ganz wichtig. So nach dem Motto, ich will sie ja nicht stören, aber. Und dann ist das Thema schon gegessen. Und das, aber meistens sind die Menschen sehr freundlich und natürlich fokussiert auf ihr Anliegen. Aber die Kritik, die auch immer mitschwingt, ist immer noch so, das ist vielleicht bei anderen außerhalb von Friesland anders, die ist immer noch so verpackt, dass man es aushalten kann. Also es ist nicht bedrohlich oder unangenehm, sondern es ist noch immer recht sachlich.
Wir hatten ja vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, viele Menschen kennen Jever eigentlich als Jever, obwohl man noch nie da war. Wenn Sie jetzt jemanden treffen, der Jever nur vom Bieretikett kennt und dann auch denkt, es heißt Jever, was würden Sie denn sagen? Warum lohnt es sich wirklich mal in Ihre Stadt zu kommen?
Vor allen Dingen, weil es das Schloss auf dem Etikett wirklich gibt und das steht in dieser Stadt. Und die Stadt hat nicht nur ein wunderschönes Schloss, sondern eben auch eine historisch gewachsene Altstadt mit teilweise auch sehr schönen historischen Gebäuden. Aber die Struktur, die mittelalterliche, ist gut ablesbar. Und wir haben eine Wallanlage, also die ehemalige Befestigung, die noch als Parkanlage existiert, wo man sehr, sehr schön spazieren gehen kann. Wir haben viele gastronomische Betriebe von guter Qualität, immer noch auch individuellen Einzelhandel. Und natürlich gibt's zum Schluss als Krönung des Ganzen die Chance, eine Brauereibesichtigung zu machen und dann das Jever Pilsener dann auch wirklich zu genießen.
So, und an der Stelle lösen wir das nochmal auf. In Jever sagt man Jever und nicht Jever, wie man es außerhalb nennt.
Jawohl, ja, das ist natürlich bei uns, wir sprechen das richtig aus, ist ja klar. Also Jever wird mit F sozusagen ausgesprochen. Das liegt daran, das ist der friesische, der niederdeutsche Sprachgebrauch. Das merkt man auch zum Beispiel bei Wilhelmshaven. Mhm. Das schreibt man auch mit V, aber man spricht es eben mit F aus. Und warum ist das im restlichen Bundesgebiet eben anders? Das liegt an der Werbung der Brauerei, die vermutlich das ganz bewusst so verändert haben, weil eben der friesische Sprachgebrauch in Bayern nicht wirklich gepflegt wird. Und da ist dann, wenn man es liest, Jever eben Jever und nicht Jever. Und die haben das also in der Werbung dann so rum aufgenommen, haben sich das offensichtlich auch rechtlich schützen lassen. Und das kriegen wir dann immer gespiegelt. Aber es ist ja ein super Einstieg in jedes Gespräch. Man kann ja sofort sagen, ja, das stimmt, schön, dass du das kennst, aber das ist nicht richtig. So, also insofern ist das gar nicht verkehrt.
So, jetzt haben wir das Bierfass aufgemacht und auch wieder zugemacht. Sie möchten Jever auch noch stärker als Touristenstadt entwickeln. Was sollen denn die Besucher fühlen, wenn sie durch ihre Stadt gehen?
Dass wir hier eine wirklich gemütliche, beschauliche Kleinstadt haben, in der man entspannt bannen kann, indem man aber sich auch durchaus zerstreuen kann und am Ende auf jeden Fall wohlfühlen kann.
Sie haben selbst zwei Kinder, eine Tochter, 12 Jahre alt, und einen Sohn, der ist 9. Ist das für Kinder eher cool oder eher anstrengend, wenn der Papa Bürgermeister ist?
Also, wenn ich sie so reden höre, dann merke ich, dass ihnen das schon auch etwas bedeutet, dass ich Bürgermeister bin. Aber wenn ich sie direkt frage, ist das denn für euch schön oder nicht schön, dann kommt automatisch die Antwort, nee, das ist eher anstrengend, weil du hast ja nie richtig Zeit. Die wenige Zeit, die wir miteinander verbringen, dann kommen dann garantiert irgendwelche Termine oder irgendwelche Anrufe dazwischen, wo ich dann doch mal eben kurz weg muss oder was klären muss. Und das ist für die Kinder dann nicht schön. Also wenn man sie direkt fragt danach, dann würden sie eher sagen, ist anstrengend.
Jetzt waren Sie ja selber auch in der Situation. Wie war das denn für Sie früher mit dem Papa als Bürgermeister?
Ja, das war tatsächlich ähnlich bei mir in der Kindheit. Ich fand das faszinierend, was er so erzählt hat von der politischen Arbeit, von den Ideen und den Kämpfen, die sie so ausgetragen haben im positiven Sinne. Aber er hat mir natürlich dann in der Zeit auch gefehlt, weil er eben viel unterwegs war. Und das habe ich auch tatsächlich dann ihm mal als kleiner Junge präsentiert. Und daraufhin hat er sich das dann überlegt, ob das so gut ist mit den vielen, er hat nicht nur das gemacht, sondern vielen Ehrenämtern. Und er hat dann gemeinsam mit uns angefangen, sich dem Tischtennissport zu widmen. Und da haben wir dann wieder ganz viel schöne Zeit miteinander verbringen können.
Gibt es denn von Ihren Kindern manchmal Input in der Stadt, wenn Sie da zusammen unterwegs sind, was Ihnen als Bürgermeister vorher gar nicht aufgefallen ist? Sagen die, Papa, das musst du mal anders machen?
Nee, das machen die so nicht, aber sie haben natürlich Wünsche. Und wenn man dann Entscheidungen trifft für Kinder in dem Alter, dann kann man sozusagen den Input dann aus den eigenen Kindern heraus kitzeln. Und da zum Beispiel haben wir bei den Spielplätzen dann die ein oder andere Seilbahn dann installiert, weil ich gemerkt habe, das war früher für mich toll, die gibt's aber gar nicht mehr so viele. Ja. Und meine Kinder haben bei einem Spielplatz da total drauf angeschlagen. Und also so rum läuft es, aber sie sprechen mich jetzt nicht offensiv auf irgendwas an. Das machen sie nicht, nein.
Aber Seilbahn toppt alles.
Ja, ist so.
Sie joggen gerne, Sie haben es gerade schon gesagt, Tischtennis spielen Sie auch. Beim Joggen hat man ja auch mal Zeit zum Nachdenken. Ist Ihnen dabei schon mal eine Entscheidung für die Stadt eingefallen oder laufen Sie ganz bewusst ohne Politik im Kopf?
Nee, im Gegenteil. Es ist so, dass ich ganz bewusst die Zeit auch nutze, um klare Gedanken fassen zu können. Und da ist schon das ein oder andere bei rausgekommen. Es geht ja in dem Beruf vor allen Dingen darum, Wege zu Entscheidungen zu finden. Und das ist etwas, was mir beim Joggen doch das ein oder andere Mal schon eingefallen ist.
Wenn Sie jetzt mal einen Tag lang nicht Bürgermeister wären, sondern einfach nur Bürger von Jever, was würden Sie an diesem Tag machen?
Das ist wirklich eine schwere Frage. Aber also ich würde einfach das mal versuchen zu machen und zu genießen, was ich so im Bürgermeisteralter gar nicht hinkriege, sollte man nicht meinen. Aber zum Beispiel über den Wochenmarkt gehen, der bei uns zweimal in der Woche, dienstags und freitags, stattfindet, direkt vorm Rathaus. Aber glauben Sie mal, ich habe keinen Moment Zeit, da mal in Ruhe rüberzugehen und irgendwas einzukaufen. Das muss immer jemand anders machen. Ich hetze dann da durch, schnacke mit dem einen oder anderen. Und das ist etwas, was ich an dem Tag dann machen würde, dass ich einfach nochmal in der Pause dann über den Wochenmarkt gehe, da eine Besorgung mache und dann mich irgendwie in so ein Café, von denen wir ja Gott sei Dank einige haben, dann hinsetze und dann die Sonne genieße und die Menschen beobachte.
Und im Café lieber Tee oder Kaffee?
Das kommt so ein bisschen drauf an. In dem Fall würde ich wahrscheinlich Tee trinken, weil das noch mehr für mich etwas mit Genuss zu tun hat. Das liegt natürlich an den Kindheitserinnerungen und an der Kultur hier bei uns. Aber wir trinken hier viel zu viel, auch im Rathaus, viel zu viel Kaffee, ehrlich gesagt.
Wenn Sie jetzt 10 oder 20 Jahre nach vorne schauen, was wünschen Sie sich für JEFA?
Ich wünsche mir ganz konkret, dass JEFA seinen Charakter behält, dass die Angebote, die wir hier haben, dass die eben weiter aufrechterhalten werden können, dass wir vielleicht sogar weniger Leerstände in der Innenstadt haben als im Moment, dass wir ein bisschen gewachsen sind, was die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner anbelangt, denn das ist lebensnotwendig, damit man eben die Infrastruktur, die JEFA hat, dann auch finanzieren kann. Und ganz wichtig dafür sind eben auch zahlreiche Touristen. Und da wäre natürlich der Traum, dass die noch mehr werden, weil wir so gute Angebote geschaffen haben, so tolle Veranstaltungen organisiert haben, sodass hier einfach Leben in der Stadt ist. Und das ist ja etwas, was leider bei der demografischen Entwicklung und unserem veränderten Einkaufsverhalten durchaus nicht so selbstverständlich ist.
Vielleicht war das sogar schon die Antwort auf die letzte Frage, vielleicht aber auch nicht. Woran sollen die Menschen erkennen können, diese Stadt hat ihre Geschichte bewahrt und gestaltet gleichzeitig ihre Zukunft?
Sie haben recht, ein Stück weit ist die Frage schon beantwortet, aber konkret sollen die Menschen erkennen, dass was aus der Geschichte erwachsen ist und was ein Fund für die Stadt JEFA ist, dass wir das nicht nur so erhalten haben, sondern eben auch einen Beitrag dazu geleistet haben, dass es schön wahrnehmbar ist und für die Menschen auch in der Zukunft ansprechend ist. Ich spreche da jetzt von den Wallanlagen, von unseren Plätzen, von der historischen Altstadt und natürlich dem Schloss. Wenn man da immer wieder Hand anlegt und diese Einrichtungen oder diese Infrastruktur pflegt, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge richtig gemacht. Im Moment arbeiten wir da im Rahmen des Sanierungsgebietes 4 dran. Und wenn das umgesetzt ist, das wäre sozusagen mein Wunsch, das erkennt man, dass JEFA seine Geschichte wirklich offensiv bewahren wollte und das dann auch hinbekommen hat. Und daneben ist es ganz wichtig, dass wir zeitgemäß sind in Bereichen wie zum Beispiel Bildung und Betreuung. Wir haben in JEFA ein Angebot von der Krippe bis zum Abitur, können Sie hier alles bekommen. Und da wollen wir eben auch dranbleiben, den veränderten Bedarfen entsprechend das Ganze anpassen. Und das ist etwas, da sind wir im Moment auf dem Weg und das soll dann so weitergehen. Und dann kann man eben auch erkennen, JEFA kann nicht nur Geschichte, wir können auch Zukunft.
Und dafür wünsche ich auch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Herr Albers, ganz, ganz lieben Dank für das persönliche und spannende Gespräch. Dankeschön.
Hat richtig Spaß gemacht. Danke.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.